HR Info. Politik.
Im Visier der Manipulierer, Fälscher und Lügner. Wie versuchen Parteien und Politiker uns auf digitalen Wegen dazu zu bringen, die für sie Richtigen zu wählen? Darum geht es jetzt. Ich bin Christoph Keppeler. Wir leben in digitalen Zeiten. Es gibt neue, erstaunliche oder beängstigende Methoden, uns zu manipulieren. Zum Beispiel das Social Targeting. Die Firma Cambridge Analytics aus London behauptet, dass sie Wähler so gezielt mit genau auf sie zugeschnittenen Werbebotschaften dazu bringen konnte, Donald Trump zum Präsidenten der USA zu wählen. Unser London-Korrespondent Thomas Spickhofen berichtet über Cambridge Analytica.
London, New Oxford Street Nummer 55. Das ist ein unscheinbares Bürogebäude im Londoner West End. 8 Stockwerke hoch, eine glatte Fassade aus Glas und braunen Querstreben. Hier sitzt Cambridge Analytica und sagt, Donald Trump hat gewonnen mit unserer Big Data Methode.
Big Data has made it possible for us to get ever more granular in our analysis of
Big Data ermöglicht es uns, immer kleinkörniger in unseren Analysen zu werden. Und dabei geht es nicht nur darum, was die Menschen beschäftigt, sondern um ihre ganze Lebenshaltung und Persönlichkeit.
Alexander Nix ist der Chef von Cambridge Analytica. Von 220 Millionen Amerikanern habe man heute jeweils rund 5000 Einzeldaten, sagt Nix, zum Teil aus eigenen Fragebögen, die nach einer bestimmten Methode entwickelt wurden, zum Teil aus öffentlich zugänglichen Datenquellen. Da sei alles Mögliche bei, die Lieblingseiscreme und die Kirche, in die die Leute gehen, welche Magazine sie lesen, welchen Vereinen sie angehören.
Big Data, as its name would imply, is really the aggregation of all data points, as many as you can get your
hands. Big Data meint die Verknüpfung wirklich aller Datenzugänge, so viele wie man nur bekommen kann. Das können Social-Media-Daten sein, aber auch Daten zur Demografie, zu Orten, zum Verbraucherverhalten, Lifestyle, Geschäftsvorgänge, alles kommt in den großen Topf.
Am Ende sei es die Synthese aus all diesen unterschiedlichen Informationen gewesen, die zu präzisen Vorstellungen darüber geführt habe, was man tun müsse, sagt Alexander Nix.
It's really the synthesis of all these different types of data that form the models that make the algorithms.
Man habe sehr früh verstanden, wo und mit welchen Aussagen Donald Trump seine Wähler finde und dies dann besonders verstärkt, behauptet Cambridge Analytica. Wochenlang sei das Team von Trump in Echtzeit mit Material versorgt worden. Cambridge Analytica habe die Verteilung der Wahlkampfmittel beeinflusst, ebenso die Reisen des Kandidaten und die Ansprache der Wähler, sagt das Unternehmen. Vor allem aber habe man in den besonders heiß umkämpften Bundesstaaten, den sogenannten Swing States, das Wählerpotenzial ganz genau definieren, ganz genau ansprechen und so für die Wahl von Donald Trump mobilisieren können.
Soweit Thomas Spickhofen aus London. Cambridge Analytica hat also angeblich die Mittel, die sich jeder Kandidat wünschen würde bei einer Wahl. Es kann nach eigenen Angaben, so behauptet es jedenfalls, die Wähler so gezielt beeinflussen, dass am Ende der gewünschte Kandidat die Wahl gewinnt. Sind wir also schon so weit im digitalen Zeitalter? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Christian Stöcker. Christian Stöcker ist Kognitionspsychologe an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und er ist der Chef des Studiengangs Digitale Kommunikation. Herr Professor Stöcker, ist das jetzt wirklich der Durchbruch? Kann man mit Hilfe digitaler Informationen, die man über Facebook und so weiter erlangt hat, Wähler in Massen lenken, indem man auf jeden individuell die jeweils ideale Propaganda zuschneidet?
Also ich glaube, eine ganz klare und eindeutige Antwort auf die Frage gibt es nicht. Was man sagen kann, ist, Menschen, die von Werbung leben, behaupten natürlich seit jeher, dass sie in Massen Menschen dazu bringen können, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, bestimmte Produkte zu kaufen, bestimmte Kandidaten zu wählen. Also diese Behauptung aus der Werbebranche gibt es schon lange und ich würde Cambridge Analytica einfach als Unternehmen der Werbebranche sehen in dem Zusammenhang. Und da gilt sozusagen dieser alte Spruch, man von jedem Dollar, den man in die Werbung steckt, weiß man bei 50 Cent sind verschwendet, aber man weiß nicht, welche 50 Cent. Irgendwie so ähnlich wird es bei denen auch sein. Also diese Methode hat sicher irgendeinen Effekt, davon würde ich ausgehen. Ob sie ausreicht, um eine ganze Wahl zu drehen, das würde ich wiederum eher bezweifeln, sondern das ist eben ein sehr komplexes, multikausales Geschehen, in dem auch einzelne Ereignisse, die so im Vorfeld des Wahltages stattfinden und so weiter, eine wichtige Rolle spielen. Also den Effekt, den die Arbeit und das System von Cambridge Analytica auf diese Wahl hatte, wirklich zu quantifizieren, halt, glaube ich, ist nicht seriös möglich im Augenblick. Im Grunde müsste man ein Forschungsprojekt durchführen und in die Daten dieses Unternehmens reingucken, um auch nur annähernd abschätzen zu können, wie groß der Einfluss war, den die da hatten.
Und da stellt sich für mich auch die zweite Frage, wenn das denn nun tatsächlich irgendwann mal so sein sollte, dass so eine Methode der Beeinflussung perfekt funktioniert, dann wird ja bei einer Wahl mein Gegner oder meine Gegner ebenfalls diese Methode dann anwenden und die würden sich ja dann wieder aufheben.
So ist es. Es ist ja auch so, tatsächlich, die Vorzeichen haben sich da so ein bisschen geändert. Bei den Wahlkämpfen von Barack Obama wurde er immer dafür gefeiert, dass seine Kampagnenleute die digitalen Medien, die sozialen Medien so effektiv einsetzen. Da ging es natürlich auch um die Beeinflussung von Wählern, aber das wurde damals nicht unter solchen apokalyptischen Vorzeichen betrachtet. Also, dass soziale Medien als Mittel des Wahlkampfes effektiv sein können und auch eingesetzt werden, ist jetzt keine Entwicklung, die nur im Zusammenhang mit der Wahl von Donald Trump zu sehen ist, würde ich sagen.
Soweit erstmal Christian Stöcker. Es gibt ja auch brachialere Methoden, mit denen man versuchen kann, durchs Netz Einfluss auf Wahlen zu nehmen. So sollen sich russische Hacker illegal Dateien über die E-Mail-Affäre von Hillary Clinton beschafft haben. Gehackte Daten als Wahlkampfwaffe und kann man Wahlmaschinen manipulieren? Dazu unser USA-Korrespondent Andreas Horchler.
Die Stimme per Internet abgeben, eine nicht ganz sichere Angelegenheit. Trotzdem schließt Kenneth Gears, ehemaliger Internetsicherheitsexperte im Pentagon, einen Wahlbetrug in großem Umfang aus. Denn jeder Bundesstaat in den USA hat seine eigenen Regeln, seine eigenen Wahlmaschinen. Das Wahlergebnis zu verfälschen ist wohl unmöglich, sagt er, aber sie können die Integrität der Wahl ins Visier nehmen.
Changing the result of the election is probably impossible. But you can target the integrity of the election.
Gears ist überzeugt. Russische Hacker tun genau das, indem sie Falschmeldungen über Kandidaten streuen, Meinungsbildung in sozialen Medien betreiben und so wie im Sommer in Computernetzwerke etwa der Demokratischen Partei eindringen. Damals veröffentlichte die Enthüllungsplattform WikiLeaks E-Mails der Parteiführung, wonach Hillary Clintons Mitbewerber Bernie Sanders in ein schlechtes Licht gerückt werden sollte. Clintons Glaubwürdigkeit litt, Parteichefin Debbie Wasserman Schulz trat zurück. Betrieb Russland einen verdeckten Internetwahlkampf für Donald Trump per Hacking? Wir sind davon überzeugt, dass die Anordnung dafür von den höchsten Ebenen der russischen Regierung stammten, äußerte Geheimdienstkoordinator James Clapper.
We believe the direction for this was coming from the highest levels of the Russian government.
Glaubt irgendjemand allen Ernstes, Russland könnte die Wahlentscheidung des amerikanischen Volkes beeinflussen? Ist Amerika so etwas wie eine Bananenrepublik? Fragte Wladimir Putin im russischen Fernsehen.
Does anyone seriously think that Russia can in some way influence the choice of the American people? Is America some kind of a banana republic?
Geheimdienste und Sicherheitsexperten glauben dem russischen Präsidenten nicht. Das Internet bietet keine Sicherheit, gibt Tony Scott zu bedenken. Der ehemalige IT-Chef von Microsoft und Disney ist für die Computersysteme der Bundesregierung zuständig. Computer zur Steuerung der Atomwaffenbunker aus den 1970er Jahren, inklusive Floppy Disk, Steuerunterlagen auf Uraltrechnern, das ist unzureichend. Es ist doch so, sagt Scott, Systeme, die 30, 40 Jahre alt sind, wurden nicht für die Verteidigung gegen die Cyberattacken von heute gebaut.
The reality is that systems that are 25, 30, 40 years old were never designed to defend against the kinds of cyber threats that we have today.
Der scheidende Präsident Barack Obama hatte mehrfach höhere Budgets für die Computersicherheit beantragt und war an der republikanischen Kongressmehrheit gescheitert. Es blieb bei einem Appell. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich das zu einem wilden, wilden Westen entwickelt.
What we cannot do is have a situation in which suddenly this becomes the wild, wild west.
Hackerangriffe im Internet einem Urheber klar zuzuordnen, ist nicht leicht. An den Attacken und der Beeinflussung im US-Wahlkampf dagegen zweifelt in den USA niemand.
Auch nicht der Auslandsgeheimdienst CIA. Und auch in Deutschland glauben viele, dass Russland versuchen wird, auf den Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr Einfluss zu nehmen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller berichtet.
Als Kanzlerin Angela Merkel Anfang November gefragt wurde, ob sie erwarte, dass Russland in den deutschen Wahlkampf eingreift, da gab sie eine sehr knappe Antwort. Man müsse sich doch jetzt schon mit Hackerangriffen und Falschmeldungen aus Russland auseinandersetzen, sagte sie.
Das ist täglich unsere Aufgabe, das zu tun. Und deshalb kann es auch sein, dass das im Wahlkampf eine Rolle spielt.
Die Kanzlerin klang nicht besonders beunruhigt, ganz im Gegensatz zu vielen, die sich in diesen Tagen äußern. Arne Schönbohm zum Beispiel, der Chef des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik.
Wir haben ja einen hochsensiblen Wahlkampf, wir alle sind hochnervös dementsprechend.
Gut ein Monat liegt zwischen den beiden Äußerungen. In dieser Zeit warnte Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, es verdichteten sich Hinweise, dass die Bundestagswahl beeinflusst werden solle. Und er zeigte mit dem Finger Richtung Russland. Außerdem teilte der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA mit hoher Gewissheit habe Russland mit Cyberattacken und Datenlecks in den US-Wahlkampf eingegriffen, um Hillary Clinton zu schaden und Donald Trump zu helfen. Ähnliches könnte auch Deutschland drohen, fürchtet der netzpolitische Sprecher der SPD Lars Klingbeil und verweist auf den großen Cyberangriff auf den Bundestag im Sommer 2015, der vermutlich auf das Konto russischer Hacker bzw. des russischen Staates ging.
Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir Dokumente, die hier damals bei dem Cyberangriff auf den Bundestag abgeflossen sind, dass wir da Dokumente auch im Wahlkampf denn wieder sehen, dass sie veröffentlicht werden und dass so versucht wird, auch die Bundestagswahl zu beeinflussen.
Es herrscht Alarmstimmung in Berlin. Der Fraktionsmanager der Union, Michael Grosse-Brömer, traut dem russischen Präsidenten Putin durchaus zu, dass der versucht, zur Abwahl Angela Merkels beizutragen. Begründung: Eine rot-rot-grüne Regierung sei bestimmt russlandfreundlicher. Im Innenministerium gibt man sich sehr viel zurückhaltender, sagt nicht, durch wen man eine eventuelle Beeinflussung des Wahlkampfs befürchtet. Sprecher Johannes Dimroth.
Durch wen auch immer, darauf lege ich ganz besonderen Wert. Damit ist nicht verbunden, der Fingerzeig in ein bestimmtes Land.
Gefahr für den Bundestagswahlkampf droht nach Ansicht von Politikern aber nicht nur durch direkte Cyberangriffe, sondern auch durch sogenannte Fake News, gezielte Falschmeldungen im Netz. Die grüne Abgeordnete Renate Künast wurde gerade Opfer. Auf Facebook war ihr ein erfundenes Zitat zum Mordfall in Freiburg in den Mund gelegt worden, angeblich gesagt in der Süddeutschen Zeitung. Künast erstattete Strafanzeige.
Weil wir hier ein Beispiel haben über das, was wir beim US-Wahlkampf immer diskutiert haben, dass da Nachrichten erfunden werden, Zitate erfunden werden und dann alle in heller Aufregung sind. So werden Meinungen manipuliert.
Wie Falschmeldungen die Stimmung aufpeitschen können, zeigte sich Anfang des Jahres. Ein 13-jähriges russlanddeutsches Mädchen aus Berlin war angeblich von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt worden. Russische Staatsmedien und Blogs griffen das Thema groß auf. Außenminister Lavrov schaltete sich ein und deutete an, die deutsche Regierung wolle ein Verbrechen vertuschen. Es gab wütende Demos vor dem Kanzleramt. Später stellte sich heraus, dass das Mädchen die ganze Geschichte erfunden hatte. Was tun gegen solche Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch gezielte Falschmeldungen? Für die SPD fordert unter anderem Fraktionschef Thomas Oppermann ein Fairnessabkommen der Parteien für den Wahlkampf. Von einem neuen Straftatbestand gegen gezielte Falschmeldungen, wie Unionspolitiker ihn fordern, hält die SPD nichts. Sie setzt darauf, die bereits geltenden Gesetze konsequent anzuwenden.
Zurück zu Christian Stöcker, dem Fachmann für digitale Kommunikation. Herr Professor Stöcker, schauen wir auf dieses Thema. Russland soll Informationen gehackt haben und dann zum Nachteil von Hillary Clinton eingesetzt haben. Ob das so war, ist umstritten, aber ist das ein objektiv einflussreicher Faktor für solch eine Wahl? Sollte das so gewesen sein? Könnte es so etwas dann auch zum Beispiel bei uns in Deutschland im Bundestagswahlkampf geben? Russische Medien und russische Politiker scheinen ja zunehmend vor allem über das Netz Einfluss auf das Meinungsklima in Deutschland nehmen zu wollen und tatsächlich zu nehmen. Was meinen Sie?
Auch da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Es ist auch den Aussagen von westlichen Geheimdiensten ist nicht immer und uneingeschränkt notwendigerweise zu trauen, so, das muss man sagen. Mein Eindruck ist, dass die Indizien dafür, dass da an diesem Hack des Democratic National Committee in den USA Russland in irgendeiner Weise beteiligt war, schon relativ stark, aber ich kann auch nicht abschließend beurteilen, ob das nun richtig ist oder falsch. Gehen wir mal von der Hypothese aus, dass es so ist und dass Wladimir Putins Regierung ein Interesse daran haben könnte, möglicherweise nicht eine Präsidentin Hillary Clinton, sondern einen Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus zu sehen, das ist mindestens plausibel. Dann ist selbstverständlich auch nicht auszuschließen, dass sowas Ähnliches auch im Bundestagswahlkampf passiert. Zumal wir ja nun wissen, dass die Rechnersysteme des Bundestages vor nicht allzu langer Zeit über einen langen Zeitraum hinweg ebenfalls infiltriert worden waren und da wahrscheinlich große Mengen an Daten abgeflossen sind. Also wäre ich ein Bundestagsabgeordneter, würde ich mich im Moment zumindest wappnen für die Möglichkeit, dass da irgendwelche peinlichen Dinge, die ich mal in eine privat erscheinende E-Mail reingeschrieben habe, plötzlich in der Öffentlichkeit landen.
Also Bundestagsabgeordnete wie zum Beispiel Lars Klingbeil von der SPD, die rechnen ja schon tatsächlich damit, dass solch kompromittierendes Material, das durch solche Hacks erworben worden sein könnte, dass die dann im Wahlkampf auftauchen werden.
Ja.
Ein großes Thema, das ja damit dann auch zusammenhängt, das sind die sogenannten Fake News. Da gab es ja auch schon welche aus Russland zum Beispiel, dass ein 13-jähriges Mädchen in Berlin vergewaltigt worden sei, was sich später herausgestellt hat, dass es nicht so war. Eindeutig falsche, gefälschte Nachrichten sind solche Fake News. Häufig so abstrus, dass man es gar nicht richtig glauben kann, dass wiederum viele Leute da tatsächlich dran glauben und das dann gleich per Liken und Teilen in Facebook oder Twitter massenhaft weiterverbreiten. Hillary Clinton sei die Chefin eines pädophilen Ringes, der sich in einer bestimmten Pizzeria in Washington treffe. Das war und ist natürlich völliger Quatsch. In Deutschland wurden häufiger Vergewaltigungen durch Flüchtlinge erfunden oder angeblich wurden Supermärkte durch Flüchtlinge geplündert, was niemand belegen konnte und von Polizei und Supermarktbetreibern dann auch dementiert wurde. Es wurden angebliche Grünen-Politiker erfunden, denen dann erlogene Zitate in den Mund gelegt wurden. Hat sowas Einfluss auf die Wahl in den USA gehabt, diese Fake News? Kann man das sagen? Und kann das dann eben auch Einfluss auf Wahlen bei uns haben, solche Fake News?
Also auch da muss man vorsichtig sein. Ich würde sagen, dass es Informationen, die das Weltbild von Menschen bestätigen und seien sie noch so abseitig und abwegig, weil sie eben in Wahrheit erfunden sind, in irgendeiner Form wirken auf deren weitere Meinungsbildung, das kann man, glaube ich, als Gesetz annehmen. Wie wichtig die Rolle ist, die solche erfundenen Nachrichten dabei spielen, ist wiederum schwer zu quantifizieren und wäre auch wiederum eine große Forschungsaufgabe, das herauszufinden. Gleichzeitig ist es ja so, dass wir auch an die Bedeutung und die Relevanz von echten Nachrichten für den demokratischen Prozess glauben, sonst bräuchten wir ja keinen Journalismus mehr. Insofern ist es natürlich wichtig, sich mit der Frage zu beschäftigen, was passiert denn, wenn statt Berichterstattung eben Lügengeschichten sich besser verbreiten. Also was man, glaube ich, festhalten kann, ist, es findet da ein Versuch der Einflussnahme statt, und zwar mit sehr unlauteren Mitteln. Und das an sich ist schon ein Problem, das man dringend angehen sollte, ganz unabhängig davon, wie ausgeprägt und groß die Realwirkung ist, wie die sozusagen quantifizierbare Wirkung davon ist. Das wird sich, glaube ich, nie wirklich in befriedigender Weise messen.
Die Menschen, die diese Fake News bekommen, die befinden sich, sagt man ja häufig, in sogenannten Filterblasen. Das heißt, sie kriegen diese Fake News mit, sie kriegen aber nicht die Dementis, die ja dann auch verbreitet werden über seriöse Medien oder über andere Twitter-Accounts oder Facebook-Accounts. Ist das nicht die eigentliche große Gefahr daran, dass die Menschen gar nicht mehr mitkriegen, gegenläufige Informationen, sondern immer nur eben das bekommen, was ihre Weltsicht verstärkt?
Das ist richtig. Also das Problem ist, glaube ich, und das kann man inzwischen auch tatsächlich empirisch anhand von ein paar Beispielen nachweisen, ist, dass die interessante Lüge mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine höhere Reichweite erzielt als die Richtigstellung der interessanten Lüge. Und das ist natürlich was, was man mit verschiedenen Mitteln kontern kann. Es ist, das amerikanische Magazin Slate hat gerade eine Browser-Erweiterung vorgestellt, die man sich in seinen Browser stöpseln kann. Und die Redaktion von Slate versucht sozusagen, bestimmte erfundene Geschichten zu entkräften und entsprechende Gegenquellen zu recherchieren und weist dann Nutzer, die mit ihrem Browser auf Facebook unterwegs sind, mit einem roten Balken drauf hin: Diese Nachricht, die du hier gerade siehst, die haben wir als Fake News entlarvt. Bitte klebe folgenden Link zu einer Quelle, die das Gegenteil belegt, hier drunter, damit deine eigenen Freunde und Follower sozusagen erkennen können, dass das Blödsinn ist, was hier steht. Also es gibt verschiedene Ansätze, dem zu begegnen. Ich weiß nicht, ob Slate als Organisation die nötigen Ressourcen hat, sozusagen, um einem Phänomen zu begegnen, das so eine Breite hat. Aber es zeigt ganz schön, dass viele, aber eben auch seriöse journalistische Organisationen das Problem erkannt haben und das im Prinzip als auch eine Herausforderung betrachten, damit selbst in ihrer Eigenschaft als journalistische Institution umzugehen.
Aber wahrscheinlich ist da tatsächlich das große Problem, wenn ich als User diese Widerlegungen gar nicht hören will, weil sie mich ja dann wiederum erschüttern in meiner einfachen Weltsicht, dann muss ich die ja auch nicht zulassen. Dann kann ich die ja abschalten sozusagen.
Genau. Also wenn ich dieses Browser-Plugin installiere, dann gehöre ich sozusagen ja schon zu denen, die gewarnt werden wollen. Und wie Sie sagen, also dieses Phänomen der, ich weiß gar nicht, ob Filterblase der beste Begriff ist. Ich glaube, also ein Begriff, der oft verwendet wird mittlerweile in der Forschung, ist Echokammern. Also die Leute suchen sich Orte, an denen sie Stimmen begegnen, die ihren eigenen Meinungen entsprechen. Das ist mittlerweile auch Facebook bestreitet nach wie vor, dass es dieses Phänomen gibt, obwohl es sogar von Facebook selbst eine Studie gibt, die das in einem kleinen Ausmaß quantitativ schon zeigt. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe anderer Studien, von einer Forschergruppe aus Italien zum Beispiel, die das mehr so mit mathematischen Methoden prüfen, die deutlich zeigen, dass sich die Leute eben ganz stark thematisch clustern. Die haben das beispielsweise im Zusammenhang mit dem Brexit deutlich nachgewiesen und dann nur noch Informationen aus bestimmten Quellen rezipieren und andere nicht. In Bezug mit Leuten, die sich tatsächlich für Verschwörungstheorien interessieren, und die spielen ja im Zusammenhang gerade mit dem Thema Fake News eine wichtige Rolle, lässt sich sogar zeigen, wenn man jemanden, der einer Verschwörungstheorie anhängt, auf Facebook mit gegenläufigen Informationen konfrontiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass der sich damit dann weiter beschäftigt, sondern die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass er sich noch intensiver von der Richtigstellung ab und seiner eigenen Echokammer zuwendet, dass er also sozusagen noch weiter in die Arme des Verschwörerzirkels getrieben wird. Und das sind Mechanismen, die natürlich im Zusammenhang mit algorithmisch sortierten Medieninhalten entstehen und verstärkt werden. Also dadurch, dass Facebook mir nach oben sortiert, was zu meinen Einstellungen passt, dokumentiertermaßen anhand meiner Likes und Klicks und so weiter, dadurch steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr solche Dinge sehe und weniger andere. Und steigt wiederum, wie Sie sagen, auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Richtigstellung gar nicht mehr zu Gesicht bekomme.
Mein Eindruck ist, mit dieser digitalen Welt, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die es jetzt da gibt, über die wir jetzt auch gesprochen haben, werden die Methoden der Beeinflussung einfach raffinierter und vielleicht kann man sich gegen die auch nicht mehr so wehren und sie beeinflussen mich auch einfach viel, viel stärker. Ist es so, dass sich da signifikant etwas geändert hat oder ist das nur einfach eine neue Seite, eben die neue Seite des digitalen Zeitalters, in der das, was es früher auch gab, eben einfach zeitgemäß umgesetzt wird und wiedergespiegelt wird?
Ich glaube, es gibt schon eine fundamentale Veränderung und das ist die Frage, wie entsteht eigentlich Öffentlichkeit? Ja. Also früher gab es eben die veröffentlichte Meinung von Medienhäusern, Radio, Fernsehen, Zeitungen etc. Es gab das private Gespräch, es gab öffentliche Veranstaltungen und so weiter. Mittlerweile gibt es eben neben diesen klassischen Wegen, in denen Öffentlichkeit hergestellt wird, eine neue, eben die digitale Öffentlichkeit. Und die wiederum kann sich mit den beschriebenen Methoden unter Umständen kann manipuliert werden. Also ich kann ein falsches Meinungsbild erzeugen, ich kann so tun, als ob eine Seite bei Facebook viel mehr Fans hat, als sie in Wirklichkeit hat. Ich kann so tun, als ob viel mehr Leute bei Twitter für den Brexit sind, als das tatsächlich der Fall ist. Und ich kann gleichzeitig, indem ich die Sortiermechanismen von Social Media, insbesondere von Facebook, entsprechend gezielt nutze, Leute in ein Meinungsbild und in ein Meinungsumfeld hineinlocken und da halten, in einer Form, wie das früher nicht möglich gewesen wäre. Was auch damit zu tun hat, dass heute eben Quellen scheinbar gleichberechtigt nebeneinander stehen, die nach völlig unterschiedlichen Regeln arbeiten. Ja, also wenn Sie bei Facebook eine Nachricht von Spiegel Online sehen und eine von einer ist immer Propagandaseite wie Epoch Times, dann sieht die eben auf den ersten Blick gleich aus. Das ist beides eine Überschrift und ein Bild und dann kommt da ein Artikel, wenn man draufklickt. Und das wird dann nicht mehr differenziert. Das heißt, auf die Art und Weise, man kann das ganz positiv formulieren und sagen, es gibt eine viel größere Meinungsvielfalt. Gleichzeitig führt diese Meinungsvielfalt, und das haben die Schöpfer dieser Algorithmen möglicherweise gar nicht so ganz einkalkuliert, eben nicht dazu, dass die Leute auch viel breiter informiert sind, sondern dass sie womöglich am Ende ihr Weltbild eher verengt in eine Richtung, die vorher gar nicht mainstreamfähig gewesen wäre.
Vielen Dank an Professor Christian Stöcker. Er ist der Leiter des Studiengangs Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg.
Danke Ihnen.
Das war HR Info Politik. Darüber, wie sich Politik heute durch digitale Manipulation ändern kann. Die Sendung finden Sie auch auf unserer Webseite hrinforadio.de zum Nachhören und zum Herunterladen. Mein Name ist Christoph Keppeler.